Ich möchte zu Beginn noch beten, wir können aber dabei sitzen bleiben. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, Herr, dass wir uns heute auch versammeln dürfen, um dein Wort zu hören. Ich danke dir, dass du uns auch offene Herzen und offene Ohren schenkst, damit wir das Wort auch hören. Und ich möchte auch bitten, dass du mir deine Ruhe schenkst, damit ich auch das Wort gerecht weitersagen kann, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ein Mensch sonntags in die Kirche gehen könnte und er tut's nicht, dann entheiligt er den Feiertag. Er übertritt das dritte Gebot, dann sündigt er. Ihm ist dann seine Bequemlichkeit wichtiger als Gottes Ehre und wichtiger als die Gemeinschaft mit Gottes Familie. Gottes Gesetz sagt klar: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das steht geschrieben in Markus 12, Vers 30. Wenn wir das nicht tun, dann sündigen wir. Oder wenn ein Mensch von einem anderen in einer Notlage um Hilfe gebeten wird, und er hilft ihm nicht, dann handelt er lieblos und unbarmherzig. Dann sündigt er. Denn es ist ihm seine eigene Bequemlichkeit wichtiger als das Wohlergehen seines Nächsten. Gottes Gesetz sagt klar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es steht geschrieben in Markus 12, Vers 31. Wer es nicht tut, der sündigt. In Römer 6, Vers 23 steht geschrieben: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, Gott meint es ernst mit seinem Gesetz. Er meint es todernst. Das Gesetz ist die Hauptbotschaft des Alten Testaments. Es steht im Mittelpunkt des sogenannten Alten Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und am Beispiel der Geschichte Israels erkennen wir, dass Gott die Übertretung seines Gesetzes hart straft. Gott lässt sich nicht zum Narren halten. Sein Gesetz gilt auch heute. Liebe Gemeinde, was sagt eigentlich Jesus zu den Gesetzen? In der Bergpredigt finden wir die entscheidende Antwort darauf. Das steht in Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Ich lese die Verse vor. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Liebe Gemeinde, wir erschrecken sicherlich bei diesen Gedanken, oder? Das ist gut so. Das ist ein heilsames Erschrecken. Denn es macht uns bereit für die andere Botschaft, für das Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Es ist die Botschaft des Neuen Bundes. Die Hauptbotschaft des Neuen Testaments. Diese Botschaft sagt uns, die Todesstrafe, die wir mit all unseren Sünden verdient haben, die ist schon vollstreckt. Jesus hat sie stellvertretend für uns auf sich genommen am Kreuz. Gott wirft uns nichts mehr vor. Gott ist nicht mehr zornig auf uns. Durch Jesus sind wir heilig und gerecht geworden. Wir stehen rein da vor Gott wie einer, der nie gesündigt hätte oder hat. Selbst die größten Gemeinheiten und schlimmsten Verbrechen vergibt Gott in Jesus Christus. Beides ist Gottes heiliges Wort, die Botschaft des Gesetzes und die Botschaft des Evangeliums. Beides finden wir in der Heiligen Schrift und beides müssen wir ernst nehmen. Ich komme jetzt zu unserem heutigen Predigttext und der hat die Überschrift Fragen des Gesetzes. Den Predigttext finden wir in Lukas 5, Verse 33 bis Lukas 6, Vers 11. Ich lese vor. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger rauften Ehren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte? Und die, die bei ihm waren, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester alleine. Und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen würde, damit sie etwas finden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und tritt vor. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und er sah sie alle ringsum und sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus. Und er tat's. Da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Soweit der heutige Predigttext. Ich möchte heute die drei Punkte näher betrachten. Erstens, Altes und Neues, Jesus Herr über den Sabbat und Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Ich komme zu unserem ersten Punkt, Altes und Neues. Lukas gibt dem Gleichnis vom Flicklappen einen tieferen Sinn. Es ist nach seiner Formulierung eine Torheit, aus einem neuen Kleid ein Stück Stoff herauszuschneiden, um ein altes zu flicken. Das neue Kleid wird beschädigt und unbrauchbar. Und das Stück Stoff vom neuen Kleid passt nicht mit dem alten Kleid. Im Markus-Evangelium steht, dass der Lappen zum Flicken des alten Kleides von einem ungewalkten Tuch genommen wird. Das ungewalkte Tuch eignet sich aber nicht zum Flicken. Denn dieser neue Stoff zieht sich bei Nässe zusammen und reißt, dabei den schon mürben Stoff des alten Kleides noch mehr auseinander. Es stellt sich nun die Frage, was meint Jesus mit dem alten, mit dem neuen und dem alten Kleid? Mit dem neuen Kleid meint Jesus den neuen Bund, das neue Leben im Glauben der Jünger. So töricht es nun ist, von einem neuen Kleid ein Stück Stoff herauszuschneiden, um das alte Kleid zu verbessern, so unklug ist es auch, das Neue, was Jesus bringt, mit dem Alten, was als pharisäisches Gesetzwesen existiert, in Einklang zu bringen. Mit dem Alten, was als pharisäisches Gesetzwesen existiert, in Einklang zu bringen. Nämlich, dass das Neue nur als Flickwerk dem Alten dienen soll. Das heißt, das Alte nur ein bisschen ausgebessert oder verbessert wird. Das würde einen doppelten Fehlschlag bedeuten. Erstens eine Entstellung und Verzehrung des Alten. Zweitens eine Deformierung und Verstümmelung des Neuen. Sehen wir uns gemeinsam das zweite Gleichnis vom neuen Wein und die alten Schläuche an. Ein Kleid wird von außen angezogen. Der Wein wird innerlich in die Schläuche aufgenommen. Die Schläuche stehen für das Bild der Menschen, die den Geist des neuen Lebens in sich aufnehmen. Es sind Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Die beiden Gleichnisse vom Kleid und vom Wein ergänzen sich. Das Neue soll nicht mit dem Alten zum Zweck der Verbesserung des Alten vermengt werden. Die im Alten gefangen und erstarrt sind und nicht davon loskommen, können wie die alten Schläuche den neuen Wein, so auch den neuen Geist, weder fassen noch halten. Liebe Gemeinde, das oben genannte Gleichnis gilt auch für uns. Wenn wir nicht bereit sind, das alte Denken abzulegen und das Evangelium annehmen, so werden wir es auch nicht schaffen, den Geist des neuen Lebens aufzunehmen. Ich komme zu unserem zweiten Punkt. Jesus, Herr über den Sabbat. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Kornfeld ging, fingen die Jünger an, Ehren zu raufen, was laut Gesetz, wie es in 5. Mose, Kapitel 23, Vers 26 steht, den Armen erlaubt ist. Die Jünger aßen die gerauften Ehren, weil sie Hunger hatten. Da wurden sie von den Pharisäern angehalten und angesprochen, als hätten sie eine große Sünde begangen. Aus dem harmlosen Tun wurde eine Sünde gegen das Sabbatgebot gemacht, indem sie das Ehrenausraufen als Erntearbeit deuteten. Dem Gesetz Gottes fügten sie ihre kleinlichen Satzungen bei. Dem Vorwurf der Pharisäer entgegnete Jesus mit dem Hinweis auf die Tat Davids. Wenn Jesus daran erinnert, dass David mit seinen Genossen hungerte, so nimmt er damit auch den Hunger seiner Jünger ernst. Der Hohepriester erlaubte damals David und seinen Begleitern, die heiligen Schaubrote zu essen. Die Pharisäer aber verdrehten Gottes Gesetz in eine Plage. Ihre falsche Sabbatdeutung greift der Herr Jesus mit den Worten aus Markus 2, Vers 27 an. Lesen wir, was Jesus zum Sabbat sagte. Markus 2, Vers 27. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sabbat ist nach Gottes Absicht, also eine Einrichtung der Barmherzigkeit, die dem Menschen zum Besten, zur Ruhe und Erquickung, zum Segen und zur Heiligung dienen soll. Wie geschrieben steht in 2. Mose, Kapitel 23, Vers 12. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tage sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deine Sklavinsohn und der Fremdling sich erquicken. Lukas sagt im Kapitel 6, Vers 5 folgendes: Und er sprach zu ihnen: Der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Jesus, der Herr des Gesetzes, erfüllt das Gesetz im rechten Sinne, im Geist und in der Wahrheit. Christus, der Herr des Sabbats, bringt als Menschensohn darum seinen Nachfolgern die Freiheit. Das Sabbatgebot nicht in der Knechtschaft des Gesetzes, sondern in der Freiheit des Geistes zu leben. Die Worte Jesus über den Sabbat deuten auf die wesentliche Bedeutung des Sabbats hin. Den Sabbat, welchen Gott nach der vollbrachten Schöpfung einsetzte, hat für Israel und alle Menschen keine vorübergehende Gültigkeit. Sondern eine bleibende Bedeutung. Solange der Mensch auf Erden lebt, soll er einen Sabbat Gottes haben. Das entspricht der menschlichen Natur und der göttlichen Ordnung. Liebe Gemeinde, der Herr Jesus sagt, dass er der Herr der Ruhe Gottes ist. Womit er auch hinweisen wollte auf die Tage der Ruhe Israels und auf die Ruhe der Erlösung, wie geschrieben steht in Hebräer 4, die Verse 9 bis 11. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Der Sabbat hat im Herrn Jesus seinen eigentlichen Sinn und sein Ziel gefunden. Wer den Herrn Jesus annimmt, der wird zur Ruhe Gottes kommen. Ich komme zu unserem dritten Punkt: Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Es wird dem Pharisäer bekannt gewesen sein, dass Jesus während des Gottesdienstes am Sabbat auch Kranke heilte. In Lukas 4, in den Versen 31 bis 37, können wir nachlesen, dass Jesus an einem Sabbat in Kapernaum lehrte und heilte. Und er ging hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Und sie verwunderten sich über seine Lehre, denn er predigte mit Vollmacht. Und es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unreinen Geist, und der schrie laut: Halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der böse Geist warf ihn mitten unter sie und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Und es kam eine Furcht über sie alle, und sie redeten miteinander und sprachen: Was ist das für ein Wort? Er gebietet mit Vollmacht und Gewalt den unreinen Geistern, und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm erscholl in alle Orte des umliegenden Landes. Soweit der Text. Die Anwesenheit eines Mannes in der Synagoge, dessen rechte Hand nach dem Bericht des Lukas verdorrt war, versetzte die Pharisäer in gespannte Erwartung, ob der Herr Jesus in ihrem Beisein wagen würde, am Sabbat zu heilen. Die Pharisäer lauerten listig darauf, um dann als Krieger gegen ihn aufzutreten zu können. Der Herr Jesus scheute nicht die Auseinandersetzung mit ihnen, mit den Pharisäern, sondern er kommt ihnen sogar noch zuvor, indem er den Heilungsbedürftigen auffordert, aufzustehen und in die Mitte zu treten. Damit bekundete Herr Jesus dem Kranken seine Hilfsbereitschaft. Dem Pharisäer stellte Jesus aber eine Frage. Sie lautete: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes oder Böses zu tun? Ein Leben zu retten oder zu verderben? Das Unterlassen, etwas Gutes zu tun, ist immer was Schlechtes, immer was Böses. Schlechtes Handeln ist nicht nur am Sabbat verboten, sondern immer. Gutes Handeln ist nicht nur am Sabbat geboten, sondern immer. Liebe Gemeinde, der verborgene Sinn der Heilung am Sabbat ist, dass wiederhergestellt werde die wahre Liebe zu Gott und die wahre Liebe zum Nächsten. Und weil die wahre Liebe das Leben retten will und nicht verderben lassen kann, zeigt Jesus, dass sein letztes Ziel und damit auch das Ziel der Liebe, Jesus ist ja die Liebe, die Wiederherstellung all dessen, was krank ist, was seufzt und was fleht. Am Anfang der Predigt, liebe Gemeinde, haben wir gehört, dass Jesus nicht auf diese Welt gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 4, die Verse 16 bis 21 vorlesen, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist und warum er die Erfüllung ist. Lukas 4, Verse 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Liebe Geschwister, diese Zusage hat sie auch für uns erfüllt. Ich möchte unsere heutige Predigt kurz zusammenfassen. Wir haben in unserem ersten Gleichnis gehört, dass wir das Alte ablegen und das Neue anziehen sollen, nämlich das Evangelium Jesu Christi. Wenn wir das Neue anziehen, so werden wir, wie wir im zweiten Gleichnis gehört haben, auch zur Ruhe Gottes kommen. So wird die wahre Liebe, wie wir im dritten Gleichnis gehört haben, zu Gott und zu unserem Nächsten wiederhergestellt werden. Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, das wünsche ich auch mir und uns allen, dass die wahre Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten wiederhergestellt wird. Amen.